SR Info. Bilanz am Mittag.
Der Abhörskandal bei der Bundeswehr ist gleich unser erstes Thema. Wir berichten über den angerichteten Schaden und über die politische Debatte. Außerdem schauen wir auf diese Woche, die für Reisende unangenehm werden dürfte, denn bei Lufthansa und Bahn soll zeitweise parallel gestreikt werden. Mein Name ist Peter Weizmann, herzlich willkommen. Der Mitschnitt eines Gesprächs von Bundeswehroffizieren über einen möglichen Einsatz von Taurus-Marschflugkörpern in der Ukraine. Seit der am Freitag vom russischen Fernsehen veröffentlicht worden ist, stehen in Berlin einige Fragen im Raum, militärisch und politisch. Denn eines steht fest, für Russland war das auf alle Fälle ein Propagandacoup, der jetzt weitlich ausgenutzt wird. Kreml-Sprecher Peskow hat heute erklärt, die Aufnahme lasse vermuten, dass die Bundeswehr substanziell und konkret Pläne diskutiere, russisches Territorium anzugreifen. Unser Korrespondent Tim Aßmann ist uns jetzt zugeschaltet aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Herr Aßmann, wie groß ist denn der Schaden, der nun eingetreten ist? Also erstens militärisch und zweitens eben auch politisch gegenüber Russland.
Und das, Herr Weizmann, lässt sich jetzt in beiden Fällen noch nicht ganz abschätzen. Fangen wir mal mit dem Politischen an. Wie groß er politisch ist, der Schaden, oder wie groß der russische Erfolg, der politische sein wird, hängt natürlich davon ab, wie sehr sich die Innenpolitik in Deutschland jetzt eben auch da treiben lässt. Es ist ja von verschiedenen Seiten, unter anderem vom Bundesverteidigungsminister betont worden, heute aber auch von der FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, dass ganz offenbar Russland hier auch das Ziel verfolgt, eine innenpolitische Debatte in Deutschland auszulösen, dass sich Opposition und Regierung über einen möglichen Taurus-Einsatz weiter streiten. Und da gibt es jetzt viele Appelle, Strack-Zimmermann hat das gesagt, Pistorius hat es gestern gesagt, an Geschlossenheit, dass also die Opposition hier nicht versuchen soll, das allzu sehr auszunutzen, weil dann habe Russland ein Ziel erreicht. Und schauen wir auf die militärische Ebene. Es sind dort in diesem bekannt geworden oder abgehörten Gespräch offenbar keine größeren Geheimnisse diskutiert worden, nichts, was nicht sowieso schon in der Öffentlichkeit gewesen wäre. Aber der militärische Schaden wird davon abhängen, wie groß die Sicherheitslücke ist. Und das wird ja noch geprüft. Wurde hier nur ein Telefonat oder eine Videokonferenz in dem Fall abgehört, oder aber gibt es ein generelles Sicherheitsleck? Und das wäre wirklich ein ziemliches Worst-Case-Szenario, denn die eingesetzte Software, die wird auch von anderen Teilen der Bundesregierung breit verwendet.
Kann man heute Mittag denn irgendwie mehr dazu sagen, wie das Ganze passieren konnte?
Nein, da laufen die Prüfungen noch. Es gibt verschiedene Szenarien, hat das Ganze damit zu tun, dass ein Brigadegeneral, dass der zugeschaltet war per Handy, hat es damit zu tun, dass möglicherweise ein weiterer Teilnehmer da drin war. Da verweist das Bundesverteidigungsministerium darauf, dass die Prüfung durch den militärischen Abschirmdienst läuft. Was man sagen kann, ist, dass die politische Ebene des Ganzen momentan noch nicht dazu geführt hat, dass der Kanzler sich in Sachen Taurus jetzt anders positioniert. Olaf Scholz hat sich vorhin geäußert in Baden-Württemberg am Rande eines anderen Besuchs und hat dort gesagt, also er stehe weiter dazu, eine Beteiligung deutscher Soldaten muss ausgeschlossen bleiben. Das sei seine Position gewesen, er habe das so gesagt und er sei der Kanzler. Also ja, da merkt man, das hat jetzt noch keine Auswirkungen auf ihn.
Der Kanzler, der steht ja auch bei der Opposition in der Kritik nach diesem Vorfall. Wo setzt die denn da politisch an, wenn sie ihn jetzt angreift?
Es geht konkret darum, was Olaf Scholz gesagt hat im Kontext zu dem, was die Generäle oder die Bundeswehroffiziere in diesem Gespräch gesagt haben. Scholz hat sich ja klar positioniert bei Taurus, hat gesagt, er will das System auch deswegen nicht an die Ukraine geben, weil dann eben die Bundeswehr beteiligt sein müsse. Das wurde allgemein so gewertet, dass er damit vor Ort beteiligt gemeint hat. Aber konkret gesagt hat er das so nicht, sondern er hat gesagt, jede deutsche Beteiligung. Und die Bundeswehroffiziere diskutieren in diesem abgehörten Gespräch eben darüber, dass es schon möglich ist, die Ukraine so gut daran auszubilden, dass die das dann vor Ort alleine machen. Aber eine grundsätzliche Beteiligung der Bundeswehr ist damit dann eben nicht ausgeschlossen. Das heißt, die Opposition sagt, hier widerspricht die Bundeswehr dem eigenen Kanzler, aber das liegt im Winkel des Betrachters. Die eigenen Regierungsparteien, die Ampelkoalition steht momentan da in dieser Frage hinter dem Kanzler.
Wie soll denn jetzt die Aufarbeitung dieses Vorfalls aussehen? Es gibt ja unter anderem Forderungen nach einem Untersuchungsausschuss im Bundestag.
Ja, das könnte nötig sein, hat heute Morgen auch nochmal der CDU-Politiker Thorsten Frey gesagt, parlamentarischer Geschäftsführer im Bundestag der Fraktion. Aber das ist etwas, was man sich jetzt noch ein bisschen aufhebt. Dazu gibt es eben auch aus dem Regierungslager keinerlei Unterstützung für einen solchen Untersuchungsausschuss. Wahrscheinlicher ist eben, dass erstmal der Bundestagsverteidigungsausschuss sich damit auseinandersetzt. Es kann eben auch in der Regierungsbefragung Thema werden und dem Kanzler können dann dazu Fragen gestellt werden. Das wäre dann in der nächsten Woche. Aber sehr, sehr wichtig, denke ich, auch für den politischen Verlauf in dieser Affäre ist die Prüfung durch das Bundesamt für den militärischen Abschirmdienst. Und damit eben die Frage, wurde hier konkret gegen Vorgaben, Sicherheitsvorgaben verstoßen seitens der Beteiligten? Und ist die Sicherheitslücke größer als bisher bekannt?
Zum Abhörvorfall bei der Bundeswehr waren das Informationen live aus Berlin von unserem Korrespondenten Tim Assmann. Vielen Dank dafür. Mindestens stillen Jubel hat es heute Vormittag vermutlich bei den Autovermietern in Deutschland gegeben. Denn wer ab Donnerstag innerhalb des Landes unterwegs sein will, der wird oft aufs Auto setzen müssen. Ab dann soll es nämlich eine Art Doppelstreik geben bei Bahn und Lufthansa. Schauen wir erstmal auf die Bahn. Da hat der Chef der Lokführergewerkschaft Weselski heute Vormittag neue Streiks angekündigt. Losgehen soll es am Mittwochabend um 18 Uhr im Güterverkehr und am Donnerstag um 2 Uhr nachts im Personenverkehr.
Dieser erste Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein. 35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht, nämlich um die 35-Stunden-Woche. 35 Stunden lang deshalb, damit das dem Bahnvorstand auch einprägt, was wir wollen, was wir fordern. Wir haben in dieser Situation nicht mehr vor, weitere Streiks einzeln anzukündigen. Wir werden keine Ankündigungsfristen mehr durchführen, sondern es folgen nach dem ersten Streik, der 35 Stunden lang ist, weitere Streiks ohne zusätzliche Informationen mit 48 Stunden Vorlauf. Wir beginnen an der Stelle sogenannte Wellenstreiks.
Ja, gestreikt wird dann bei der Bahn jetzt also erstmal bis Freitag 13 Uhr, von Donnerstag nachts 2 Uhr an im Personenverkehr. Und bei seiner Pressekonferenz hat Klaus Weselski aus seinem Zorn über die Bahn und über den zuständigen Minister wahrlich keinen Hehl gemacht.
Wir haben nach wie vor das gleiche Angebot gegenüber der Deutschen Bahn AG gemacht, das wir mit den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen abgeschlossen haben. Nämlich in 3 Schritten. Jetzt beginnend ab 1.1.2026, 27 und 28 jeweils eine Wochenarbeitsstunde absenken. Wir haben auch angeboten, bei 420 Euro unsere Forderung zu belassen und abzuschließen wie im Markt. Nichts dergleichen hat gefruchtet. Auch die Beteiligung von 2 Moderatoren, die versucht haben, die beiden diametral auseinanderlaufenden Standpunkte zusammenzuführen, waren erfolglos. Von daher ist schlusslogisch von unserer Seite aus, Arbeitskampf als letztes Mittel wieder einzusetzen. Dass dieser Bahnvorstand unbelehrbar ist, muss nun jeder mitbekommen haben. Und dass dieser Bahnvorstand weiter so agieren kann, ist nicht zuletzt auch die Schuld der Politik und hier ganz konkret des Verkehrsministers.
Sagt GDL-Chef Klaus Weselski. Die Bahn nennt das Vorgehen der GDL übrigens stur und egoistisch. Ja, wie schon angedeutet, wird auch der Flugverkehr der Lufthansa ab Donnerstag wohl stark beeinträchtigt werden. Dazu Roman Warschauer.
Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal bei der Lufthansa erneut zum Warnstreik aufgerufen. Damit dürfte es vor allem am Donnerstag und Freitag wieder zu vielen Flugausfällen bei der Airline kommen. Bestreikt werden die Lufthansa-Stationen an den Drehkreuzen Frankfurt und München sowie Hamburg, Berlin und Düsseldorf. Beginn ist am frühen Donnerstagmorgen. Beendet werden soll der Streik Samstag früh um kurz nach 7. Auch danach dürfte es noch zu Einschränkungen kommen. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, hat es von der Lufthansa in den vergangenen Tagen kein besseres Angebot im laufenden Tarifkonflikt gegeben. Deswegen nun ein weiterer Streik noch vor den nächsten Verhandlungen kommende Woche. Bereits in der vergangenen Woche hatten unter anderem die Beschäftigten bei der Lufthansa Technik und der Frachttochter Cargo gestreikt. Das hatte aber praktisch keine Auswirkungen auf den Passagierverkehr. Nun sollen aber auch wieder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter streiken, die etwa am Check-in, an den Gates oder auch in den Lounges arbeiten. Das führte bei den vergangenen Streikrunden dazu, dass deutschlandweit ein Großteil der rund 1000 täglichen Lufthansa-Flüge abgesagt werden mussten.
So viel zum Doppelstreik bei Bahn und Lufthansa. Hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Der Vorwahlkampf in den USA und der heutige Weltadipositas-Tag sind gleich noch zwei unserer weiteren Themen. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Katrin Auer.
In Berlin fahndet die Polizei weiter nach den früheren RAF-Terroristen Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Heute früh waren Ermittler erneut in einer Wohnung im Stadtteil Friedrichshain im Einsatz. Festnahmen habe es keine gegeben. Bereits gestern hatten Beamte unter anderem einen Teil eines Bauwagenplatzes in Berlin durchsucht, auf dem Garweg offensichtlich gelebt hatte. Er soll gemeinsam mit Staub und der bereits gefassten Daniela Klette unter anderem für mehrere bewaffnete Überfälle auf Geldtransporter verantwortlich sein. Bundesarbeitsminister Heil rechnet mit einer Rentenerhöhung über der Inflationsrate zum 1. Juli. Der SPD-Politiker sagte dem ARD-Fernsehen, die genauen Zahlen dürften sich im Mai ergeben. Heil verwies auf die Tariferhöhungen am Arbeitsmarkt. Wenn die Tarif- und Lohnabschlüsse gut seien, sei das immer ein Jahr später die Grundlage für die Rentenerhöhung. Die Regierung in Haiti hat den Ausnahmezustand ausgerufen. Grund ist der Ausbruch der Gewalt am Wochenende. Bewaffnete hatten ein Gefängnis angegriffen und fast alle 4000 Inhaftierten befreit. Die Regierung in Port-au-Prince teilte mit, der dreitägige Ausnahmezustand solle der Polizei dabei helfen, auf den Straßen wieder die Oberhand zu gewinnen. Der langfristige Plan ist, dass eine von der UNO unterstützte Sicherheitstruppe das Land im Konflikt mit den mächtigen Banden stabilisieren soll. Saarländische Muslime wollen sich heute für ein friedliches Miteinander und gegen Antisemitismus aussprechen. In der Staatskanzlei in Saarbrücken soll am Nachmittag eine entsprechende Erklärung der muslimischen Verbände vorgestellt werden. Wie im Vorfeld mitgeteilt wurde, werden sich die Muslime dabei auch vom Terror der radikal-islamistischen Hamas distanzieren. Zu der Übergabe der Erklärung im Beisein von Ministerpräsidentin Rehlinger werden auch Vertreter der Synagogengemeinde Saar erwartet. Das Saarland ist auch in diesem Jahr wieder auf der internationalen Tourismusbörse ITB in Berlin vertreten. Nach Angaben der Tourismuszentrale Saarland sind auf der Messe die Völklinger Hütte, der Flughafen Saarbrücken und Villeroy und Boch mit dabei. Die Tourismuszentrale selbst beteiligt sich am Stand der Deutschen Zentrale für Tourismus. Die Tourismusbörse Berlin wird morgen eröffnet und dauert bis einschließlich Donnerstag.
Es wird eine entscheidende Woche im Rennen um die Präsidentschaftskandidaturen in den USA. Während Joe Biden als Präsident vor allem dagegen kämpfen muss, dass zu viele Demokraten auf den Stimmzetteln ihren Ärger etwa über seine Nahostpolitik zum Ausdruck bringen, kann Donald Trump fast alles klar machen. Morgen am Großwahltag, dem Super Tuesday. Aber zum Start in diese Woche hat erstmal Trumps letzte verbliebene Konkurrentin Nikki Haley immerhin einen Achtungserfolg verbucht. Ralf Borchardt.
Es ist nur ein kleiner, symbolischer Erfolg für die frühere UN-Botschafterin für Nikki Haley. Immerhin kann sie jetzt sagen, dass sie einmal gegen Ex-Präsident Donald Trump in den republikanischen Vorwahlen gewonnen hat, im Hauptstadtdistrikt Washington D.C. Aber dieser Hauptstadtbezirk ist parteipolitisch untypisch. Er ist stark demokratisch geprägt, neigt also der Gegenseite der Partei von Präsident Joe Biden zu. Wer hier Republikaner ist, ist eher moderat. Und deshalb kann Haley die 19 Delegiertenstimmen aus dem Hauptstadtdistrikt hier für sich verbuchen. Insgesamt steht sie damit bei 43 gewonnenen Delegierten, aber dem stehen bisher 244 Delegierte gegenüber, die Donald Trump schon gewonnen hat. Es wird erwartet, dass Trump am morgigen Dienstag, dem sogenannten Super Tuesday, an dem in 15 Bundesstaaten gleichzeitig Vorwahlen stattfinden, seine Dominanz bei den Republikanern weiter festigen kann. Und dann wird die Frage sein, ob Nikki Haley als einzige innerparteiliche Konkurrentin von Trump überhaupt weiter im Rennen bleiben kann oder ob sie aufgeben muss, etwa weil die Geldgeber im enorm teuren Vorwahlkampf sie nicht mehr unterstützen wollen. Also nur ein winziger, symbolischer Erfolg in Washington D.C. Wirklich spannend wird der Super Tuesday mit den Ergebnissen ab Mittwochmorgen deutscher Zeit.
Die Parlamentswahl in der Atommacht Pakistan vor rund 3 Wochen war schon im Vorfeld von Anschlägen und Protesten überschattet worden. Unter anderem, weil der vielleicht prominenteste Politiker, Ex-Sportstar Imran Khan, im Knast sitzt und nicht kandidieren durfte. Dennoch haben unabhängige Kandidaten die meisten Stimmen bekommen. Das Parlament hat gestern nun aber den konservativen Shehbaz Sharif zum Premierminister gewählt. Der 72-Jährige tritt das Amt zum zweiten Mal an. Zuvor hatte seine Partei, die Muslimliga, sich eine Koalition zusammenverhandelt. Charlotte Horn.
Mia Muhammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. Der Sprecher der pakistanischen Nationalversammlung hatte kaum das Ergebnis verkündet. Da applaudierten die Anhänger von Sharifs Muslimliga und klopften auf die Tische. Der konservative Shehbaz Sharif hatte demnach die nötige Mehrheit der Stimmen. Sein Bruder Nawaz gratulierte ihm mit einem Handschlag. Von den Sitzen der Opposition waren Buhrufe zu hören. Der Sprecher ernannte den 72-jährigen Shehbaz Sharif zum neuen Premierminister der Islamischen Republik Pakistan.
Mohammed Shehbaz Sharif Saab is declared to have been elected as the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
Shehbaz Sharif übernimmt somit erneut die Führungsrolle des Landes. Bis August hatte der Konservative Pakistan schon einmal als Premierminister geführt. Er stammt aus einer Politdynastie, die das Land seit Jahrzehnten mitprägt. Nach der Parlamentswahl vor 3 Wochen hatte seine Partei, die Muslimliga, eine Regierungskoalition gebildet. Zusammen mit der pakistanischen Volkspartei des ehemaligen Außenministers Bilawal Bhutto Zardari und mehreren Kleinparteien. Die Muslimliga hatte Shehbaz Sharif als Kandidat für das Amt des Premierministers vorgeschlagen und nicht ihren eigentlichen Spitzenkandidaten, seinen aus dem Exil zurückgekehrten Bruder Nawaz Sharif. Denn der hatte bei der Wahl nicht die versprochene Mehrheit erlangt. In seiner Rede sagte Shehbaz Sharif, er wolle das gespaltene Land vereinen und Herausforderungen überwinden. Zuerst müssen wir die historischen Beziehungen zu Amerika reparieren und dann Bereiche ausbauen wie Handel, Verteidigung und Finanzen. Und wir müssen die diplomatischen Beziehungen verbessern. Auch die Beziehungen zur Europäischen Union und dem Nahen Osten wolle er ausbauen, so Sharif. Doch das Land wirklich zu vereinen, dürfte schwierig werden. Anhänger der größten Oppositionspartei, der PTI, haben seit der Wahl vor knapp 4 Wochen immer wieder protestiert. Die Partei des beliebten Ex-Premier Imran Khan beklagt, dass sie bei der Wahl systematisch benachteiligt worden sei. So durften ihre Kandidaten nur als Unabhängige antreten. Auch das Ergebnis der Wahl sei manipuliert worden. So hatte die Auszählung der Stimmen ungewöhnlich lange gedauert. Am Ende erhielten die unabhängigen Kandidaten die meisten Stimmen, konnten aber alleine keine Regierung stellen. Die PTI-Abgeordnete Zartaj Gul sagte gestern, kurz vor der Wahl des Premierministers, Shehbaz Sharif kann dieses Land nicht führen, weil er nicht vom pakistanischen Volk gewählt wurde. Er hat das Vertrauen des Volkes, der PTI, missbraucht und er hat die Stimmen des pakistanischen Volkes gestohlen. Er hat kein Recht, das Land zu führen. Er ist der pakistanischen Öffentlichkeit aufgezwungen worden.
He's been imposed on the public of Pakistan.
Andere Oppositionspolitiker forderten gestern erneut die Freilassung des ehemaligen Premiers Imran Khan. Denn der sitzt seit dem vergangenen Jahr im Gefängnis. Gleich mehrmals war er verurteilt worden und auch seine Frau. Unter anderem wegen Korruption.
Rund 3000 Delegierte versammeln sich morgen wieder für rund eine Woche in Peking zum Nationalen Volkskongress. Da werden sie dann in der großen Halle des Volkes sitzen und die Vorlagen der kommunistischen Regierung absegnen. Echte Entscheidungen werden dort keine getroffen, die trifft die Führungsriege der KP Chinas vorher hinter verschlossenen Türen. Dennoch werden bei dieser Politshow einige politische Einblicke erwartet. Und die Staats- und Parteiführung will ihr Wachstumsziel für dieses Jahr bekannt geben. Das ist für das Leben der 1,4 Milliarden Menschen in China eine wichtige Botschaft. Benjamin Eisel.
Ein Tagelöhnermarkt in der Stadt Linqian im zentralchinesischen Landesteil Anhui. Um kurz nach 7 Uhr morgens stehen etwa 15 Männer am Straßenrand gegenüber vom Krankenhaus und warten darauf, dass jemand ihre Dienste in Anspruch nimmt. Der 43-jährige Sun Xuedong kann Fliesen legen, Wände streichen, Mauern bauen. Im Monat komme er auf umgerechnet etwa 1.000 Euro. Damit gehört der Bauarbeiter zu den Besserverdienenden hier. Aufträge bekommt er gerade aber nicht so viele, erzählt er. Gerade ist es nicht einfach, Arbeit zu finden. Dieses Jahr ist es besonders schwer. Jetzt kommen weniger Leute hierher mit Arbeitsangeboten. Und die Arbeit ist auch schwerer als früher. Wenn etwas nicht gut gemacht ist, suchen die Leute immer nach Fehlern und möchten für etwas nicht bezahlen. Zwar ist das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr offiziellen Zahlen zufolge um 5,2% gewachsen, die Volksrepublik hat damit ihr Wirtschaftswachstumsziel erreicht. Viele Menschen haben davon aber nichts zu spüren bekommen. Das weiß auch die Staats- und Parteiführung in Peking, die ab morgen wieder die rund 3000 Delegierten des Nationalen Volkskongresses zu ihrer jährlichen Sitzung zusammenkommen lässt. Knapp eine Woche lang winken diese die Beschlüsse der Regierung durch.
We don't expect major signals of change. This is kind of a steady as she goes agenda.
Jacob Gunter vom China Think Tank Merix in Berlin erwartet keine großen Überraschungen. Es gehe vielmehr konstant in eine Richtung, die Macht von Staats- und Parteichef Xi Jinping abzusichern.
This is an agenda that is actually quite ambitious and it's meant to tackle.
Diese Agenda ist im Grunde genommen ziemlich ambitioniert. Es geht nicht nur um kurz- und mittelfristige Wirtschaftsfragen und um die Bevölkerung. Es geht auch um das große Ganze. Und da muss eine bittere Pille geschluckt werden, um die Dinge anzugehen, die die Regierung als Gefahr für die langfristige Stabilität und die Widerstandskraft des Parteistaats ansieht. Und das geht auf Kosten dessen, was die Menschen wollen und erwarten.
What is clear in terms of public sentiment of what people want and what people expect.
Die Menschen erwarten vor allem, dass ihr Wohlstand steigt. Vielen geht es schlechter als zu den Boomzeiten der letzten Jahrzehnte. Zum Auftakt der Sitzung morgen wird Ministerpräsident Li Qiang seinen Arbeitsbericht vortragen. Dabei wird er auch bekannt geben, welches Wirtschaftswachstum die kommunistische Führung für dieses Jahr erwartet. Auf dem Tagelöhnermarkt in der Stadt Lincheon interessieren sich die meisten nur dafür, wie viel Geld sie am Ende des Tages mit nach Hause bringen. Ein 65-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen mag, kommt jeden Tag mit seinem Lastendreirad und bietet Transportdienste an, um seine kleine staatliche Rente aufzubessern. Er verlangt umgerechnet 6 Euro die Stunde für seine Tätigkeit, erzählt er. Was ich genau verdiene, hängt von den transportierten Waren ab, ob schwer oder leicht, klein oder groß. Derzeit ist es schwer, Geld zu verdienen. Es reicht aus, um die Familie zu ernähren, aber übrig bleibt nichts. Wenn es wenig Arbeit gibt, arbeite ich vielleicht nur eine halbe Stunde oder 1-2 Stunden am Tag. Ob man nun in einer großen Stadt arbeitet oder hier, harte Arbeit wird immer entlohnt. Egal wo man ist, arbeiten muss man immer.
Benjamin Eisel hat aus China berichtet. Kommen wir zu einem Problem, das mit steigendem Wohlstand einhergeht. Adipositas. Heute ist Welt-Adipositas-Tag. Die Weltgesundheitsorganisation warnt vor immer höheren Betroffenenzahlen. Weltweit sind es wohl bereits über 1 Milliarde Menschen. Und das schlägt sich auch bei uns im Saarland nieder. Hierzulande fällt beinahe jeder Fünfte unter die Rubrik adipös. Der Kampf gegen die reichlich zu vielen Funde, der ist bekanntlich hart. Bewegung, Ernährung, Psyche, alles muss mit viel Kraftanstrengung wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Einen, der schon seit vielen Jahren damit kämpft, hat meine Kollegin Stefanie Balle getroffen.
So, wir fahren uns warm zwischen 80 und 100, oben links.
Matthias ist in seinem Element. Zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern seines Indoor-Cycling-Kurses strampelt er sich zu lauter Musik ab.
Ich blühe auf beim Thema Indoor-Cycling tatsächlich.
Mit den Pfunden kämpft der 35-Jährige schon seit der Pubertät. Immer größer wurde die Zahl auf der Waage. Bis vor 3 Jahren.
Also für mich war das damals der Schock, die 2 vorne auf der Waage zu sehen tatsächlich.
Die 2, die vor den restlichen Kilos stand. 206, bei einer Körpergröße von etwa 1,75 Meter.
Da habe ich dann so für mich beschlossen, bevor es jetzt richtig an die Gesundheit geht, wird die Reißleine gezogen und jetzt bin ich selbst dran.
Und ist beim Adipositas-Zentrum in der Klinik auf dem Winterberg vorstellig geworden. Nachdem dort erkannt wurde, Matthias will wirklich abnehmen und dafür sein Leben komplett ändern, bekam er nach einigen Monaten eine Magenband-OP. Seitdem hat er sein Körpergewicht halbiert.
Man hat immer noch so das Gefühl, dass man sich noch nicht mit dem neuen Körpergefühl so angefreundet hat vom Kopf her, dass man das nachvollziehen kann schon, dass es noch mal besser passt einfach.
Mit seinem jetzigen Gewicht kann er leben, sagt er. Dieses Gerede von Idealgewicht findet er albern. Ihm geht es gut.
Ich habe auch schon die Rückmeldung bekommen, dass ich ein ganz anderer Mensch geworden bin, so von meiner Art und das. Es dann Menschen gibt, die damit nicht klarkommen, das ist schon nachvollziehbar. Vor allem auch mit dem Thema, dass jetzt der Couch-Potato von früher plötzlich aktiv ist, nicht mehr stillsitzen kann, Sport treibt und das Umfeld eigentlich gar nicht so sportaffin war.
Früher war die schwere Zeit. Ein Lebensabschnitt, an den er ungern zurückdenkt.
Ich glaube, es ist insgesamt das Problem dieser chronischen Erkrankung Adipositas, dass man so mit der Zeit einfach immer mehr Gewicht anfuttert, sage ich mal, und man einfach ja, so ein bisschen den Blick dafür verliert, was eigentlich gerade dafür passiert und letztlich dann auch die Kraft fehlt, man fällt vielleicht in ein Loch oder bei mir persönlich war es so, ich habe es einfach in dem Moment nicht geschafft, mich zu kümmern. Das waren sehr, sehr schwierige Zeiten einfach.
Mit den wenigen, die diese Zeit mit ihm durchgemacht haben, verbringt er jetzt seine Freizeit, meistens aktiv.
Ich habe jetzt gerade für die Woche nach Ostern mit einem Freund zusammen eine Radtour geplant, über 4 Tage mit Übernachtungen. Und das wären früher alles Dinge gewesen, das wäre nicht gegangen. Keine Chance.
Beruflich hat er sich auch ganz dem Sport verschrieben. Er studiert Fitnessmanagement mit dem Ziel, Fitnesstrainer zu werden. Und unterstützt ehrenamtlich die Teilnehmenden an der Adipositas-Selbsthilfegruppe in Saarbrücken.
Fühlt sich wohl.
Pudelwohl, definitiv, ja.
Stefanie Balle hat berichtet zum heutigen Welt-Adipositas-Tag. Und wir schauen jetzt noch auf das Wetter im Saarland. Auch heute Nachmittag gibt es nur selten ein paar Wolkenlücken, aber es ist immerhin weitgehend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 8 Grad im Hochwald und 12 Grad an der Mosel. In der Nacht kann es etwas Regen geben. Die Tiefstwerte liegen dann bei 6 bis 3 Grad. Morgen am Dienstag erneut Wolken verhangen und zeitweise etwas Regen oder Nieselregen. Zaghafte Auflockerungen am Nachmittag sind möglich. Höchstwerte morgen 7 bis 11 Grad. Am Mittwoch dann bei dichten Wolken mitunter etwas Regen und maximal 8 bis 12 Grad. Und das war's von der SR-Info-Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Zum Nachhören gibt's unsere Sendung auch heute als Podcast. Holger Büchner ist gleich Ihre Begleitung durch den Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio bis 17.30 Uhr. Dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Die Affäre um ein von russischen Medien veröffentlichtes Gespräch deutscher Luftwaffenoffiziere beschäftigt auch die internationale Presse. Der Kommentator der Neuen Zürcher Zeitung spricht von einem politischen Skandal, der die Bundeswehr in einem erschreckenden Zustand zeige. Teile der Führung haben offenkundig immer noch nicht verstanden, dass eine Tankfüllung von Berlin entfernt ein Krieg tobt, in dem Putin Deutschland längst als Gegner sieht. Auch für Kanzler Scholz dürften die nächsten Tage ungemütlich werden. Aus der von Russland abgehörten Besprechung geht hervor, dass die Ukrainer den Taurus nach einer Ausbildung von 7 Wochen sehr wohl selbst programmieren könnten. Wenn dies die Auffassung der Fachleute ist, wie kommt Scholz dann zu seiner gegensätzlichen Meinung? Es steht der Verdacht im Raum, dass der Regierungschef die Sachlage öffentlich falsch dargestellt hat. Scholz muss sich erklären. Auch die italienische Zeitung Corriere della Sera sieht den Bundeskanzler unter Druck. Es war für den Kanzler ein schlimmes Ende einer Woche, die mit dem Streit mit Frankreichs Staatspräsident Macron begann, sich mit der Irritation der Verbündeten über den Taurus fortsetzte und in der Abhöraffäre endete. Auf Macrons Vorschlag, NATO-Soldaten in die Ukraine zu schicken, reagierte Scholz mit einem Video. Mit mir als Kanzler, versichert er hinsichtlich des Einsatzes von Bodentruppen, wird das nicht passieren. Doch die Frage bleibt, warum diese hartnäckige Weigerung beim Taurus? Man könnte meinen, der in den Umfragen schwächelnde Kanzler will jetzt die Friedenskarte spielen. Die ungarische Zeitung Modjon Nemzet zeigt sich empört über Inhalt und Form der abgehörten Gespräche. Die Offiziere schwadronieren über das Schicksal von Ländern und Völkern, als redeten sie über das Mittagessen. Einer von ihnen hat beim Videochat seine Schwester im Bild und gelegentlich springt eines seiner Kinder am unteren Rand auf. Hier geht es aber nicht um Bohneneintopf, sondern um den möglichen Tod tausender Menschen, um eine strategisch wichtige Brücke, die auf einem Schlachtfeld liegt. Dass die hochrangigen Offiziere ein solches Niveau erreicht haben, ist ein Symptom, auf das nicht nur die Militärführung, sondern auch Kanzler Scholz sofort reagieren müssen. Und die Zeitung Rossiskaja Gazeta aus Russland meint dazu: Es ist nicht schwer, sich den Schock im deutschen Verteidigungsministerium vorzustellen, als sich herausstellte, Die Russen haben tatsächlich ein Gespräch zwischen Bundeswehroffizieren öffentlich gemacht. Das ist kein Fake. Außerdem ging es um ein Thema, das für die Regierung in Berlin hochsensibel ist. Bisher gab es von Kanzler Scholz keine Erklärungen, außer einem schwammigen Versprechen, den Vorfall zu untersuchen. Verständlich. Das, worüber die deutschen Militärs in dem Mitschnitt gesprochen haben, stellt auch den Ruf des deutschen Regierungschefs in Frage. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.